NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Oktober 1916. Der Geburtstag des französischen Politikers François Mitterrand.
Wahlabend in Frankreich. Der Countdown läuft. Punkt 8 Uhr an diesem 10. Mai 1981 ist das Ergebnis da.
3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
François Mitterrand ist gewählt. François Mitterrand heißt der neue Staatspräsident der Franzosen.
Mitterrand, Präsident!
Es dauert nicht lange, da strömen die Anhänger Mitterrands auf die Place de la Bastille. 100.000, bald 200.000. Dass ein Gewitter hereinbricht, scheint keinen zu stören. Das Volk tanzt weiter, nun eben im Regen. Allerdings nur das Halbe. Das Land ist tief gespalten. Das andere Frankreich, die etwas kleinere Hälfte, steht unter Schock. Fast 52% der Stimmen für Mitterrand. Nur gut 48% für den Amtsinhaber, den liberalen Valéry Giscard d'Estaing. Dessen Anhänger fürchten nun, Moskaus Panzer könnten bald die Champs-Élysées herunterrollen. Denn Mitterrand ist ein Linker, oder zumindest
er gilt als Linker. Darüber wird intensiv noch nachgedacht und geforscht,
weiß Ulrich Lappenküper, der deutsche Biograf Mitterrands.
Durchaus ihm nahestehende Personen haben, wie ich finde, die berechtigte Frage aufgeworfen, ob Mitterrand jemals wirklich Sozialist gewesen sei.
Obwohl er ab 1971 10 Jahre lang den Parti Socialiste angeführt hat. Eine noch junge Partei, die aus dem Zusammenschluss nicht-kommunistischer Linker und der in Frankreich traditionell starken Kommunisten entstanden war.
Oder ob er nicht wirklich doch eher nach wie vor ein, ich will nicht sagen konservativer, aber ein rechter oder rechtsstehender Politiker sei. Vielleicht hebt er auch diese allgemeinen Kategorisierung zwischen rechts und links einfach auf.
Paris, Rue de Francs-Bourgeois, einer der Standorte des Nationalarchivs. Hier lagert der gewaltige Nachlass des einstigen Staatspräsidenten Mitterrand.
Tausende von Kartons.
Ein kleiner Teil ist seit kurzem, 20 Jahre nach Mitterrands Tod im Jahr 1996, der Öffentlichkeit zugänglich. Ulrich Lappenküper durfte als einer der ersten deutschen Historiker schon lange vorher ein paar Dutzend Kisten öffnen. Was sich ihm bot:
ein Bild der Widersprüche, und ich denke mal, das zeichnet diese Person ja eben auch aus, Widersprüchlichkeit.
Mitterrand die Sphinx. Freunde wie Gegner beschrieben ihn so, als einen, der Rätsel aufgibt.
Sowohl in politischer Hinsicht als auch in privater Hinsicht, politisch von ganz rechts kommend bis nachher sehr weit links, und er hat ja sich nicht davor gescheut, sowohl als Oppositionsführer wie auch als Staatspräsident mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten. Und in privater Hinsicht, wenn man daran denkt, dass er seine Krebserkrankung, die ja Anfang der 80er Jahre ausgebrochen war, über gut ein Jahrzehnt verschwiegen hat, dann diese Doppelehe, die uneheliche Tochter Mazarin, all das deutet ja darauf hin, dass er wirklich eine ambivalente Figur war.
Sein Doppelleben mit Zweitfamilie, im Verborgenen, aber auf Staatskosten, haben die Franzosen Mitterrand noch verziehen. Das jahrzehntelange Verschweigen seiner Krebserkrankung schon weniger.
Wenn diese 1981 bekannt gewesen wäre, wäre Mitterrand wahrscheinlich nie Präsident geworden.
Empört, ja entsetzt aber war die Nation, als sich Anfang der 1990er Gerüchte bestätigten, dass Mitterrand über Jahrzehnte einen geheimen Abhörapparat unterhalten hatte. Dass er Freund wie Feind ausspionieren ließ. Der Mann, der einst eine neue, nie dagewesene Allianz von Sozialismus und Freiheit verkündet hatte.
Dans le monde d'aujourd'hui, quelle plus haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté.
François Mitterrand wird am 26. Oktober 1916 mitten im Ersten Weltkrieg geboren. In der kleinen Gemeinde Jarnac, etwa 100 Kilometer nördlich von Bordeaux.
Die Familie bürgerlich, traditionalistisch, katholisch und antideutsch.
François, fünftes von 7 Geschwistern, hat Ehrgeiz, will Papst oder zumindest Staatspräsident werden. Zugleich ist er verschlossen und schüchtern.
Er litt offensichtlich in der frühen Kindheit darunter, dass seine Eltern, die Großeltern, nur Essigfabrikanten waren. Denn dieses Jarnac liegt genau im Herzen dieses Cognac-Anbaugebietes und die Essigfabrikanten galten gesellschaftlich weniger als die Cognac-Hersteller.
Nach dem Abitur 1934 studiert Mitterrand Rechts- und Politikwissenschaften in Paris. Anschließend Militärdienst und dann gleich der Krieg. Im Juni 1940 wird er verwundet. Wie schwer, darum ranken sich Geschichten.
Mitterrand war ja nie nur Politiker, sondern auch ein Homme de Lettres.
Ein Schriftsteller, der sein Leben in seinen Büchern durchaus verkürzt oder romanhaft ausgeschmückt hat. So ist bis heute nicht völlig geklärt, wie oft er in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet, wie viele Fluchtversuche er unternahm. Fest steht, dass Mitterrand kurz vor Weihnachten 1941 wieder französischen Boden betritt. Es folgt eine der umstrittensten Perioden im Leben des späteren Staatspräsidenten. Erst in den 1990ern, wenige Jahre vor seinem Tod, hat er sich dazu bekannt.
In seinen frühen Büchern hat er so getan, als ob er nach der Flucht direkt in die Résistance gegangen sei.
In den Widerstand gegen die Nazis. Tatsächlich arbeitet Mitterrand etwa 1 bis 1,5 Jahre lang, auch das ist nicht genau zu klären, für die Vichy-Regierung des Marschall Pétain, die offen mit Hitler-Deutschland kollaboriert. Konkret für deren Nachrichtendienst. Auch privat hält Mitterrand engen Kontakt zu zentralen Figuren des Vichy-Regimes.
Die wichtigste und umstrittenste Figur ist ja an dieser Stelle René Bousquet, der Chef der Polizei von Vichy, der ein Freund von ihm war und Jahrzehnte noch nach dem Zweiten Weltkrieg bleiben sollte.
Bousquet, 1993 ermordet, ist der Hauptverantwortliche für die Deportation von mehr als 12.000 europäischen Juden, die im nicht besetzten Teil Frankreichs unter der Regierung von Vichy Zuflucht gesucht hatten. Etwa Mitte 1943 schließt sich Mitterrand dann doch dem Widerstand an. Sein Projekt, der Aufbau einer einheitlichen Resistance-Bewegung der Kriegsgefangenen.
Es ist ganz offensichtlich so, dass durch den Verlauf des Zweiten Weltkriegs Mitterrand klar wird, dass dieser État français unter dem Marschall Pétain keine Zukunft hat und es schon auch vor diesem Hintergrund für ihn wichtig ist, tatsächlich nun gewissermaßen die Seiten zu wechseln.
Nach dem Krieg arbeitet Mitterrand zunächst als Journalist. 1946 kandidiert er erstmals für die Nationalversammlung. Sein rechtskonservatives Wahlprogramm, in dem er sich dem Kampf gegen die Kommunisten verschreibt und der Reprivatisierung verstaatlichter Unternehmen, das sollte auf nie geklärte Weise kurz vor seiner ersten Präsidentschaftskandidatur 1965 aus dem Staatsarchiv verschwinden. 1947 erhält Mitterrand erstmals einen Ministerposten, den des Ministers für die ehemaligen Kriegsteilnehmer und Gefangenen. In den folgenden 11 Jahren der Vierten Republik dient Mitterrand den unterschiedlichen Regierungen in unterschiedlichsten Funktionen. Eine politische Allzweckwaffe, wie der Historiker Ulrich Lappenküper es nennt. 1958 aber mit dem Aufstieg de Gaulles, dann der Absturz Mitterrands.
Mitterrand wird von seinen wesentlichen Ämtern enthoben. Er wird zunächst einmal ins politische Nichts vertrieben. Danach wird er dann immerhin wieder Abgeordneter, Senator, Oppositionsführer. Und dann beginnt Mitterrand den Kampf um die Macht.
Mit allen Mitteln. Heute ist bekannt, dass er 1959 sogar ein Attentat auf sich selbst inszenieren ließ, um an Popularität zu gewinnen. Zweimal nimmt er Anlauf, 1965 und 1974. Aber erst beim dritten Mal, 1981, schafft François Mitterrand tatsächlich den Sprung auf den politischen Olymp in Frankreich. Der kleine, beinahe zarte Mann mit dem scharfen römischen Profil ist fast 65 Jahre alt, als er endlich in den Élysée-Palast zieht. Mitterrand ist der Hoffnungsträger der Sozialisten, angetreten mit dem Versprechen einer politischen Wachablösung nach 23 Jahren Opposition. Tatsächlich setzt Mitterrand gleich zu Beginn seiner Amtszeit vieles von dem um, was linke Intellektuelle und Arbeiterschaft seit Jahrzehnten fordern. Die Verstaatlichung großer Privatbanken und Industriebetriebe, eine Sondersteuer für Großverdiener, Reformen im Bildungs- und Justizbereich, nicht zuletzt die Abschaffung der Todesstrafe, kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaubstage. Aber
vieles von dem gerade in Bezug auf die Wirtschaft und die Sozialpolitik, musste er dann zum Teil wieder zurücknehmen, relativ rasch, weil die Finanzierbarkeit einfach nicht gegeben war. Gerade in den ersten 2 Jahren bedurfte es erheblicher finanzieller Hilfsmaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland. Und dann entsteht ja 1983 eine Situation, wo Frankreich tatsächlich fast einen finanziellen Offenbarungseid leisten muss und sich fragt, ob es überhaupt noch im Rahmen dieses damals existierenden europäischen Währungssystems mitmachen kann. Und er entscheidet sich dann doch für Europa gegen im Prinzip seine eigenen Überzeugungen bis dahin.
Mitterrand und Europa, ein schwieriges Verhältnis.
Zu Beginn seiner Präsidentschaft steht er den Bemühungen der Bundesrepublik und anderer europäischer Staaten, diese europäische Einigung weiter integrativ voranzutreiben, dezidiert skeptisch gegenüber.
Ein starkes Europa, ja, durchaus. Aber wichtiger ist Mitterrand ein starkes Frankreich in diesem Europa. Da unterscheidet er sich gar nicht so sehr von de Gaulle, der ein Europa der Staatenkooperation wollte, der Nationalstaaten.
Es gibt dann so etwas wie eine Konversion 1983, 1984, wo er sich von einem Skeptiker der europäischen Integration zu einem Befürworter der Integration wandelt. Und das erklärt sich vor allem durch die weltpolitischen Veränderungen, durch die Überzeugung, dass Europa sich gegenüber den Weltmächten innerhalb dieses ja wieder aufflammenden Kalten Krieges, denken Sie an die NATO-Nachrüstung, würde behaupten müssen.
Es dürfte auch zu tun haben mit der ungewöhnlichen Freundschaft ausgerechnet zwischen ihm und dem Christdemokraten und Europabefürworter Helmut Kohl, dem Mitterrand 1984 die Hand reicht, über den Gräbern von Verdun. Ein Bild, das heute eine Ikone der Symbolpolitik ist.
Es gibt von seiner langjährigen Dolmetscherin diese wunderschöne Schilderung, dass Mitterrand Gefallen am rheinisch-katholischen Deutschland der lärmenden Kneipen und des Schunkelns gefunden habe und am prosaischen Deutschland der Kartoffel.
Mitterrand und die Wiedervereinigung. Auch hier Ambivalenzen, bestenfalls. Lange Zeit galt der Franzose als Visionär, als einer, so Historiker Lappenküper,
der im Spannungsverhältnis zwischen dem legitimen Anspruch der Deutschen auf Wiedervereinigung und der politischen Notwendigkeit, Europa Stabilität und Einigung zu geben, einen klaren Kurs verfolgt und am Ende auch erfolgreich durchgesetzt habe.
Doch dann tauchten unbekannte Dokumente aus Mitterrands Nachlass auf, Briefe, Gesprächsprotokolle,
die darauf hinweisen, dass Mitterrand, wenn schon nicht den Wiedervereinigungsprozess verhindern wollte, so ihn doch zumindest abgebremst hat.
Es scheint heute fast, als habe Mitterrand die Urangst der Franzosen vor den Boche, vor den Deutschen, nie ganz überwunden.
Vielleicht ein Zitat, das mir besonders treffend erscheint, und zwar gegenüber Helmut Kohl, Anfang 1990. Wenn er Deutscher wäre, wäre er für die Wiedervereinigung so schnell wie möglich, aber er sei Franzose, so steht es im deutschen Protokoll. Was lässt sich daraus schließen, dass Mitterrand mit Sicherheit kein Freund der Wiedervereinigung war?
Allerdings hat Mitterrand das öffentlich nie eingestanden.
Mitterrand hat nicht mit offenem Visier gekämpft, im Gegensatz zu Margaret Thatcher, sondern Mitterrand hat gewissermaßen ja hinter den Kulissen über einige Wochen, einige Monate versucht, mindestens zu bremsen. Und dann ab März 1990 sieht er vor dem Hintergrund der Wahlen in der DDR ein, dass diese Politik nicht fortgesetzt werden könne.
Die deutsche Wiedervereinigung erlebt Mitterrand mit, noch als Staatspräsident. Die Einführung des Euro 2002, auf die er gepocht hat, als eine der Rahmenbedingungen, die nicht mehr. 1995 tritt er kurz vor Ende seiner zweiten Amtszeit zurück, gezeichnet vom Krebs. Er stirbt am 8. Januar 1996. Seinen letzten großen Auftritt vor dem Europäischen Parlament hatte er wenige Monate zuvor. Seine Sätze klingen heute fast prophetisch. Es müsse den europäischen Völkern gelingen, nationale Vorurteile zu bekämpfen, hatte François Mitterrand die europäischen Abgeordneten beschworen.
Il faut vaincre ces préjugés.
Und dann gewarnt:
Le nationalisme, c'est la guerre.
Nationalismus, das bedeutet Krieg.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an François Mitterrand, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.